Wir Menschen stehen nicht gern allein da. Also ich stehe jetzt auch nicht allein da, wenn das Mikrofon nicht geht, dann schäme ich mich so ein bisschen. Wir stehen nicht gern allein da, weil wir sind Herdentiere. Ich habe vorhin mitbekommen, wie die Täuflinge, also dass es da so ja Planungen gab und alle sagen, ja, ich will gerne am Anfang sein, aber ich will nicht der Erste sein, weil dann muss ich ganz alleine vorgehen. Und ich kann mich erinnern, das war einmal in der 4. Klasse bei mir, also ich kann mich eigentlich an wenig erinnern, aber das kann ich so ein bisschen noch. Meine Lehrerin war noch vom alten Schlag, die war ziemlich streng und ich war so ein bisschen durch den Wind. Und meine Schrift war damals laut übereinstimmenden Zeugenaussagen in meinen Grundschulzeugnissen ein wahrer Graus. Und ich schätze, meine Rechtschreibung war dem ebenbürtig. Und eines Tages bekamen wir die Diktate zurück und die hat es so gemacht, ich weiß nicht, ob das alle machen mussten, also in meiner Erinnerung war ich alleine. Ich musste dann vorgehen und den schweren Gang durchs Klassenzimmer antreten, bis vorne ans Lehrerpult und mein Machwerk abholen. Und dort ganz allein vor dem Richterstuhl, vor dem Lehrerstuhl, da trafen mich dann ihre Fragen, so wie Blitz und Donner. Dann sagt sie, Roman, kannst du deine Füße anfassen? Und dann habe ich so ganz verschüchtert, ja, gesagt. Und dann sagt sie, dann schreibt man das groß. Ich schätze, die hat mir noch andere Tipps zur Rechtschreibung gegeben. Aber in so einem Augenblick fühlt man sich dann doch ganz alleine. Und ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass sie wenigstens mich so, wenn sie mich schon runterputzt, dass ich dann sozusagen in der Sicherheit der Herde an meinem Platz gesessen hätte, so im Schutz meiner Mithäftlinge. Aber es gibt eben so Augenblicke, wo man ganz allein auf sich gestellt ist und das war so einer. Und wisst ihr, das war jetzt eigentlich eine harmlose Situation. Also ihr lacht jetzt alle darüber. Ich fand es, glaube ich, nicht so schön damals. Was viel schlimmer ist, ist, wenn man wirklich was verbrochen hat und dann ganz alleine dasteht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal erlebt habt, dass man dann ganz alleine dasteht und alle schauen einen an und alle wissen, was du getan hast und du weißt auch, was du getan hast. Und dann stehst du dort ganz alleine und muss Rechenschaft ablegen. Wenn unsere Schuld offenbar wird, dann stehen wir da und wir suchen dann irgendwie einen Ausweg aus der Situation. Wir wollen nicht alleine im Scheinwerferlicht stehen und schon gar nicht, wenn wir schuldig sind. Wir versuchen dann alles Mögliche. Wir suchen dann meistens, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kenne das, man sucht dann verzweifelt auch noch Schuld bei anderen. Also dann sagt man, ja, aber du hast ja auch. Hättest du das nicht vorher gemacht, dann wäre das nie passiert. Warum musst du auch immer so provozieren? Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, ich habe das bei mir gemerkt, dass ich dann ganz schnell versuche, irgendwie, weil ich will nicht alleine dastehen mit meiner Schuld. Ich will nicht dort in der Mitte stehen. Und dann versuchen wir andere mit in den Dreck zu ziehen, damit wir nicht alleine mit unserer Schuld stehen. Und eigentlich am wohlsten fühlen wir uns, wenn wir in der Herde sitzen und jemand anders dort vorne steht. Und dann schauen wir im Schutz der Herde auf diesen anderen. Vielleicht tut er uns leid, vielleicht auch nicht. Aber wir schauen dann halt auf den, der arme Knopf, der da in der Mitte steht. Wir wollen heute auf Jesus schauen. Und Jesus hat für uns Menschen etwas Unfassbares getan. Etwas, was wir nie tun würden. Etwas, was unserem Naturell völlig widerspricht. Wir wollen uns heute ein Ereignis anschauen, in dem das deutlich wird. Wo, glaube ich, Jesus das zeigt, was wir nie tun würden, was wir normalerweise nicht tun. Und dazu lesen wir Matthäus im 3. Kapitel, die Verse 13 bis 17. 13 bis 15, Entschuldigung. Dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen und er sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Doch Jesus antwortete, lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und da fügte sich Johannes bis hierhin. Damit wir verstehen, um was es hier geht, müssen wir so ein bisschen erstmal die ganze Situation, da gibt's Johannes und Jesus, die beiden Figuren, die in dieser Stelle vorkommen. Und damit wir verstehen, was da passiert, müssen wir als erstes Johannes verstehen. Und zwar Johannes war ein Mensch, wir nennen ihn auch Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, er tauft Sünder.
Das lesen wir, wenn wir in der Bibel auch an anderen Stellen, in den anderen Evangelien nachlesen, dann sehen wir, dass das eindeutig sein Ziel ist. Das ist es, wofür er gekommen ist. Das ist es, wofür im Alten Testament angekündigt wird, dass er Sünder zur Umkehr ruft und dass er sie tauft. Zum Beispiel im Markus-Evangelium, da steht, da erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat, er predigte den Menschen, sie sollen zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit er ihnen die Sünden vergibt. Und aus ganz Judäa und Jerusalem kamen die Leute zu Johannes in die Wüste und sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und sie bekannten dabei ihre Sünden. Also ganz, ganz klar hier, das wird immer wiederholt, es geht darum, umzukehren. Es geht darum, Sünden loszuwerden. Es geht darum, sich rein zu waschen. Johannes war ein Verwandter von Jesus. Also hier, Maria war mit der Mutter von Johannes verwandt. Also sie waren mindestens entfernte Verwandte, vielleicht Großcousins oder sowas in der Richtung. Und sie hatten, die Mutter von Jesus und die Mutter von Johannes hatten eine gute, vertrauensvolle Beziehung. Als Maria schwanger wird und der Engel ihr das sagt, was ja eine schockierende Botschaft ist, da geht Maria zu Elisabeth, zu der Mutter von Johannes. Ich schätze mal, ja, um bei ihr irgendwie Rat zu holen oder um bei ihr Sicherheit zu finden. Also die hatten eine gute Beziehung und deswegen, denke ich, können wir davon ausgehen, dass Johannes und Jesus sich bekannt waren. Aber nicht nur das, als Maria mit schwanger zu Elisabeth kommt, schon im Bauch erkennt Johannes der Täufer seinen Herrn. Gott hat ihm das schon im Bauch gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass wir davon ausgehen können, dass Johannes schon wusste, wer Jesus war. Vielleicht war er sich nicht immer ganz sicher, vielleicht hat er auch manchmal Zweifel, aber eigentlich wusste er, wer Jesus ist. Dieser Johannes, von dem wir hier lesen, dieser Täufer, der war kein Mann für den Schreibtisch. Der war ein rauer und ein harter Mann. Er lebte draußen in der Wüste von Judäa, in der Nähe vom Jordan. Und ich glaube, wir hätten damals, also wir hätten ein bisschen Angst vor ihm gehabt, wenn wir ihm begegnet wären. Er war mit einem ganz verwildert, mit so einem Kamelhaarmantel angezogen, hat da draußen in der Wüste gelebt, also der heißes Wasser und so gab es da nicht, hat dort gelebt von dem, was es dort in der Wüste gab. Und er war ein Mann, der sich nicht gescheut hat, die harte Wahrheit unverblümt zu sagen. Also der war sehr, 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 sehr grob, würden wir vielleicht sagen. Auf jeden Fall mussten ihn die Heuchler und die Lügner fürchten. Er hat die Menschen aufgerufen, umzukehren. Er hat gesagt, ihr sollt euch bereit machen für den König, der kommt. Ihr müsst euer Leben in Ordnung bringen. Euer Leben ist kaputt und dreckig, ihr seid Sünder. Ihr lügt, ihr betrügt, ihr bricht die Ehe, all diese Dinge. Und der König kommt. Wollt ihr so dem König begegnen? Ihr müsst euch ändern. Ihr müsst umkehren. Und dieser einfache, ehrliche, schrecklich direkte Johannes, was er auf den Tod nicht ausstehen konnte, waren Heuchler. Ein paar von den führenden Politikern sind gekommen und wollten sich bei ihm taufen lassen. Und offensichtlich haben sie das nicht so wirklich ernst gemeint. Also es waren wahrscheinlich eher politische Gründe. Vielleicht wollten sie bei den Leuten gut dastehen und wollten sich taufen lassen. Und Johannes bemerkt das und da wird er richtig wütend. Und er beschimpft sie öffentlich. Er sagt, ihr Otterngezücht und ihr Schlangenbrut, glaubt ihr, ihr könnt dem Zorn Gottes entkommen? Mit eurer halbherzigen, frommen Show? Meint ihr, so könnt ihr dem Zorn Gottes entkommen? Zeigt endlich durch euer Leben, dass eure Umkehr zu Gott ernst ist. Verlasst euch nicht auf eure Familie. Verlasst euch nicht auf eure Gemeinde oder auf irgendwelche frommen Floskeln, die ihr nachgeplappert habt. Nein, kehrt in eurem Herzen wirklich um. Dann seid ihr bereit für den Herrn und König, der kommt. Und dann werde ich euch taufen. Ich warne euch. Er sagt, ihr seid wie Bäume. Und Gott hat seine Axt rausgeholt und er hat sie an die Wurzel der Bäume gelegt. Und er zielt schon. Seid vorsichtig, sonst werdet ihr abgehackt. So ein Mensch war dieser Johannes. Also so hat er geredet. Ich glaube, sein Aussehen und seine Art zu predigen würde in unsere Gemeinden gar nicht mehr so richtig reinpassen. Der hätte uns vielleicht gar nicht so gefallen. Aber er war der Herold des höchsten Königs. Er war der, den Gott geschickt hat, um das wichtigste Ereignis dieser Menschheit, dieses Universums vorzubereiten. Er zog durch diese Welt, um die Menschen vorzubereiten. Das war der Dienst von Johannes. Und ein zentrales Element war die Taufe. Das war's, was er gemacht hat. Daran haben die Leute festgemacht. Glaube ich das, was Johannes sagt, oder nicht? Der Evangelist sagt uns hier, Markus erklärt uns das hier, er sagt, kehrt um, lasst euch taufen, dass eure Sünden abgewaschen werden. Lasst euch taufen, bekennt eure Schuld, bringt euer Leben vor Gott in Ordnung. Die Lügner sollen aufhören zu lügen, die Ehebrecher sollen aufhören, die Ehe zu brechen, die schlecht über andere reden, die sollen aufhören zu tratschen. So viele Menschen waren berührt und bewegt von dieser Botschaft und sie haben gemerkt, mein Leben ist wirklich nicht in Ordnung. Johannes hat recht. Da sind so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und sie sehnten sich danach, dass sie bereit wären für den König. Sie haben sich gedacht, hey, wenn der König kommt, dann will ich dabei sein. Ich will mich nicht schämen müssen und in die Ecke stellen und von weitem zuschauen, sondern ich will ihm zujubeln. Ich will bereit sein. Ich will dabei sein. Und als Zeichen für diese Umkehr hat Johannes gesagt, kommt zu mir und dann werden wir euch taufen. Ihr werdet ins Wasser gehen und ihr werdet euer altes, unwürdiges Leben abwaschen. Eure Schuld, die Sünde, die euch befleckt, all das, was euch unwürdig macht in Gottes Augen, wir werden das abwaschen und du wirst in ein neues, sauberes Leben starten. Das war die Taufe des Johannes. Das war eine Taufe für Sünder, die ihre Sünde bekennen und die ihre Sünde loswerden wollen vor Gott. Der Lügner, der endlich die Wahrheit sagen will, das zeigt er durch die Taufe. Ich bin ein Lügner gewesen und ich will die Wahrheit sagen. Ich bin ein Ehebrecher gewesen und ich will nicht mehr die Ehe brechen. Ich will meine Frau lieben und sie wertschätzen. Der Faule sagt, ich will nicht mehr faul sein, sondern ich will Gott ehren durch das Werk meiner Hände. Das war eine harte Botschaft, diese Taufe. Ziemlich demütigend, oder? Wenn ich das jetzt so sage, ich weiß nicht, ob ihr sowas gewohnt seid. Eigentlich ist es ja schon unangenehm, oder? Dann stellt man sich da vorne hin und alle wissen, aha, der ist voll der Sünder, deswegen muss er sich taufen lassen. Wenn du zu Johannes gegangen bist, um dich taufen zu lassen, hast du eigentlich eine Botschaft gesandt, öffentlich, dass jeder sieht, ich bin ein Sünder, mein Leben ist unwürdig für den König und ich wünsche mir so sehr, dass es besser wird. Da gehört Mut dazu, sich öffentlich als Sünder abstempeln zu lassen. Und täuschen wir uns nicht, Johannes war da ganz klar in seiner Botschaft. Jeder soll umkehren. Johannes tauft die Sünder. Und deswegen ist das so seltsam, was jetzt passiert. Es ist so erstaunlich. Und zwar, Johannes tauft nicht nur die Sünder, sondern Johannes tauft Jesus. Jesus wandert aus Galiläa, so ein bisschen in den Süden, Südosten, an den Jordan, in die judäische Wüste. Und diese Wanderung, das war nicht zufällig, sondern Jesus hatte ein Ziel. Jesus will etwas ganz Bestimmtes tun. Er will sich taufen lassen. Wir könnten auch so sagen, aus Jesu Sicht muss er sich taufen lassen. Es ist nötig, dass ich von dir getauft werde. Das ist das, was wir im Matthäus-Evangelium lesen. Jesus kam aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Und er sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir. Ihr kennt euch ja ein bisschen mit der Bibel aus und deswegen teilen wir wahrscheinlich die Fassungslosigkeit von Johannes. Was macht Jesus da? Warum will er sich taufen lassen? Und Johannes kann das auch nicht verstehen, weil Johannes, seine Botschaft war ganz einfach. Dein Leben ist dreckig und kaputt und du musst sauber werden. Lass dich taufen. Und jetzt kommt Jesus zu ihm und alles, was Johannes von ihm wusste, war, dass er alles andere ist als ein Sünder. Schon als Baby im Mutterleib hat er Jesus als seinen Herrn, als den Messias erkannt. Er sagt, ich bin ja nur der Bote, der vorne hergeht. Er ist ja der Messias. Also ich bin eigentlich nur ein Sprachrohr. Ich bin eine Stimme in der Wüste. Was habe ich mit ihm zu tun? Johannes sagt, ich bin nicht mal wert, seine Schuhriemen zu lösen. Das war damals die niedrigste Arbeit für die niedrigsten Sklaven. Wenn man den ganzen Tag im Staub rumgelaufen ist und dann die Füße dreckig waren, dann ist man in ein Haus gekommen und dann kam der niedrigste Sklave, hat die Schuhe aufgemacht und die Füße gewaschen. Und Johannes sagt, ich bin so niedrig und so wertlos, dass ich darf nicht mal das machen bei Jesus, bei dem Messias. Jesus hat keine Umkehr nötig. Und auch wenn wir das heute lesen, dann müssen wir stolpern über diese Stelle. Wir müssen uns überlegen, diese Taufe für Sünder, die ist doch nichts für Jesus, für diesen makellosen, den unbefleckten und den vollkommenen Menschen. Und Jesus' Argument gibt uns Hinweise. Aber wir verstehen trotzdem nicht so ganz, was Jesus sagt. Und zwar Jesus sagt, lass es für diesmal geschehen. Denn nur so können wir erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Als erstes sagt Jesus, lass es diesmal geschehen. Also was Jesus da damit sagt, ist eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du mich nicht zu taufen. Eigentlich brauche ich das auch nicht. Aber diesmal, heute ist es anders. Heute müssen wir etwas tun, was eigentlich nicht passt. Was eigentlich nicht angemessen ist, dass ich mich als Sünder taufen lasse, dass ich mich zu den Sündern stelle. Dieses besondere Ereignis, an dem das normalerweise gar nicht passen würde, dieses Ereignis müssen wir heute tun. Jesus sagt dann, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Jesus sagt, ich möchte das erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Nun wisst ihr, was Gottes Gerechtigkeit fordert? Dass ein Sünder seine Sünde bekennt und sie vor Gott hinlegt, sie vor Gott zugibt. Wie ein guter Verurteilter, der vor Gericht nicht sagt, nein, ich bin nicht schuldig, sondern ein anständiger Verurteilter, der sagt, ja, ich habe das wirklich getan und es tut mir leid. Und dann sein Urteil empfängt, so wie es ihm zusteht. Das wäre gut. Das ist gerecht. Das fordert die Gerechtigkeit Gottes. Aber Jesus hat keine Schuld. Warum sollte er sich hinstellen und wie ein Sünder dastehen? Wisst ihr, es kann nicht darum gehen, dass Jesus hier seine persönliche Schuld bekennt. Jesus hatte keine Schuld. Er hat nie gesündigt. Wir müssen uns das so vorstellen, da stehen diese ganzen Menschen da vorne und ich stelle mir das so vor, weil das da steht, die Menschen, die kommen zu Johannes und sie bekennen ihre Schuld. Und er tauft sie. Und dann stehen die da in der Schlange und sie kommen zu ihm und er sagt, was hast du getan? Und dann sagen sie ihm, was sie getan haben. Und er tauft sie. Er bietet ihnen so Gottes Vergebung an. Das war das Angebot, das Gott den Menschen gemacht hat. Kommt her und bekennt eure Schulden und ich werde sie euch vergeben. Und diese Menschen stehen da und dann sagt jeder, was er getan hat. Und dann stellt sich Jesus in diese Schlange und dann kommt er dort mit rein und lässt sich auch taufen. Jesus, und das ist das, was ich glaube, was Jesus hier tut. Also ich habe verschiedene Auslegungen versucht, so zu lesen und so. Und es ist nicht so ganz klar, was Jesus hier tut, weil er es selber auch nicht so erklärt. Aber für mich, das, was ich da sehe, ist einfach, Jesus stellt sich hier zum ersten Mal öffentlich an die Seite der Sünder. Hier stehen all diese Ehebrecher und Lügner, die Diebe, die Sünder. Und Jesus stellt sich zu ihnen. Die alle wollen rein werden von ihrer Schuld. Sie suchen eine Lösung für ihre Schuld und für ihre Scham. Und die Botschaft von Johannes bietet ihnen das. Sie wollen nicht schuldig sein vor Gott. Und jetzt kommt dieser heilige, reine, vollkommene Menschensohn und er stellt sich nicht auf die andere Seite und schaut auf sie und hört sich so an, was sie so Schlimmes getan haben. So wie wir das gerne machen, wenn wir sehen, wie jemand anders verurteilt wird. Er zeigt nicht mit dem Finger auf sie, sondern er stellt sich neben die Sünder. Er stellt sich zu den Sündern. Unter ihr Joch. Das ist so anders, als wir sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das, wenn Leute tratschen? Wenn Leute so erzählen, was so Schlimmes passiert ist? Hast du gehört, was die gemacht hat? Kannst du dir das vorstellen? Wie kann man nur so sein? Wie kann man nur sowas machen? Wir ziehen die Sünde des anderen hervor, wir stellen den dann auf so ein Podest in die Mitte, wir richten die Scheinwerfer auf den und da steht der Mensch dann ganz alleine und wir stellen uns alle auf die Seite der Richter. Wir zeigen mit dem Finger auf diesen Sünder. Mit unserem Gerede stellen wir den anderen in seiner Schuld bloß und mit unserem Gerede verurteilen wir ihn. Der hat Drogen genommen, hast du das gehört? Der hat Ehebruch begangen, voll schlimm, wie kann der nur? Voll schlimm. Und wir auf der Seite der Unschuldigen zeigen mit dem Finger auf die Schuldigen, von allen verachtet. So wie die Ehebrecherin im Johannesevangelium, die Frau, die beim Ehebruch erwischt wird Und dann wird sie gepackt und man zerrt sie vor Jesus und stellt sie in die Mitte. Und dann stehen alle außen rum und alle zeigen mit dem Finger auf sie und sagen, schau mal, was sie getan hat. Und sie steht ganz allein in der Mitte mit ihrer Scham und ihrer Schuld. Eine unheimliche Einsamkeit, die jeden Mut nimmt. Und diese Frau damals, die wagte nicht, ihren Blick zu heben vor Erniedrigung und vor Scham darüber, dass ihre Sünde so öffentlich ausgebreitet wird. Und sie stand ganz alleine da. Ich glaube, das ist das Schwerste an dieser ganzen Sache. Aber hier, dass Jesus sich taufen lässt, damit stellt er sich auf die Seite der Sünder. Der stellt sich zu dieser Frau, legt die Hand um sie sozusagen im übertragenen Sinne. Und er sagt, ich bin bei dir. Und wenn alle über dich lachen, dann stelle ich mich neben dich hin. Ich bin bei dir. Ich stelle mich zu den Sündern. Ich stelle mich nicht zu den Reinen. Nicht zu denen, die besser sind als du. Ich stelle mich zu dir hin. Wir sind die Sünder. Wir sind nicht mehr allein vor dem Thron Gottes. Wir müssen nicht mehr alleine Rechenschaft ablegen. Wir müssen diesen Weg nach vorne, um unsere schlechten Noten abzuholen, nicht mehr alleine machen. Wir haben jemanden, der uns an der Hand nimmt und sagt, ich bin bei dir, ich gehöre zu dir, ich stelle mich unter dein Joch. Und nicht nur, und das wissen wir dann aus dem, was später passiert, nicht nur stellt sich Jesus zu uns, wir lesen in den Evangelien, dass Jesus noch was viel, viel Größeres macht. Jesus stellt sich nicht nur neben uns, er tritt an unsere Stelle. Wir müssen unsere Noten, unsere schlechten Noten nicht mehr selber abholen, sondern er geht vor und er holt es alles für uns ab. Der steckt die Schläge dafür ein und all den Spott und die Scham und alles, was wir so schwer tragen können. Jesus nimmt das alles. Er stellt sich nicht nur zu mir, sondern er lässt mich frei ausgehen. Er trägt die Scham, die Schande, er trägt das Urteil und er trägt die schreckliche Strafe an meiner Stadt. Was für ein Heiland und was für ein Herr. Und dann tut Jesus etwas Besonderes mit uns. Und zwar, wir haben gesehen, dass Jesus sich taufen lässt, aber Jesus tut etwas Besonderes für uns. Und das ist etwas, was Jesus heute tut. Jesus tauft uns. Jesus tauft uns. Johannes erzählt uns davon. Johannes kündigte an, nach mir kommt einer und der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, um mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Was Johannes hier sagt ist, Leute, meine Taufe, wenn ihr zu mir kommt und ich taufe euch, dann habe ich keine Macht, euch neues Leben zu schenken. Ihr kommt zu mir und ihr sucht ein neues Leben, aber ich kann euch das nicht geben. Ich kann euch mit Wasser taufen. Johannes, seine Taufe konnte nur den Wunsch der Menschen nach Reinigung und Heiligung Ausdruck verleihen. Die Menschen konnten durch diese Taufe zeigen, ich wünsche mir das. Die wahre Taufe. Die Taufe, die wirklich neues Leben bringt, die muss jemand anders bringen. Eine Taufe nicht mit einfachem irdischen Wasser, sondern, so nennt Johannes das hier, eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und das ist es, was Jesus sich erkauft hat, das Recht, dass er das tun kann, dass er uns diese Taufe geben kann. Ein wirkliches neues Leben. Bei Johannes, die Taufe des Johannes, war der Ausdruck, die Menschen haben sich gewünscht, dass sie ein neues Leben bekommen. Sie haben ihre Sünde gesehen und haben gesagt, ich wünsche mir ein neues Leben. Ich wünsche mir, dass meine alte Schuld abgewaschen wird. Aber die Taufe konnte ihnen dieses neue Leben nicht wirklich schenken. Sie war ein Bild für das Abwaschen von Sünden. Die Taufe des Johannes war ein Bild für den Wunsch, das alte Leben zurückzulassen. Sie war ein Bild für den Wunsch nach einem neuen Leben. Aber Jesus macht viel mehr als das, was Johannes damals gemacht hat. Er kann wirklich die Sünde abwaschen, weil er durch sein Blut am Kreuz bezahlt hat. Er hat den Preis bezahlt und deswegen kann er Sünde wirklich abwaschen. Nicht wie mit Wasser, sondern mit seinem Blut. In seinem Tod am Kreuz ist unser altes Leben gestorben und ist Vergangenheit geworden. In seiner Auferstehung kann er uns neues Leben geben, dass wir aufstehen und in einem neuen Leben wandeln. Jesus sendet uns seinen Geist und wir werden von Neuem geboren. Das ist die Taufe, die Jesus bringt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir heute sehen, wie die Menschen getauft werden, wenn sie ins Wasser gehen und wenn sie ihr Zeugnis erzählen, dann ist eine Sache so ein bisschen ähnlich wie bei der Taufe von Johannes damals. Wir können nämlich heute sie auch nur mit Wasser taufen. Ähnlich wie bei Johannes bekennen sie durch die Taufe, dass sie Sünder sind. Sünder, die alleine nicht mehr rauskommen. Sünder, die Hilfe brauchen. Sünder, die sich nach einem neuen Leben sehnen. Durch ihre Taufe bezeugen sie aber auch, dass sie Jesus kennen. Sie bekennen, dass sie an Jesus glauben. Und sie bekennen, dass Jesus ihr Sündenproblem gelöst hat. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus treu und gerecht ist und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und unsere Sünden vergibt, wenn wir sie zu ihm bringen. Im Epheserbrief lesen wir, dass an dem Tag, als ihr von dem Evangelium gehört habt, als ihr gehört habt, was Jesus euch anbietet und als ihr es geglaubt habt, an diesem Tag seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, seid ihr von Neuem geboren worden. Da habt ihr das erlebt, was hier Johannes angekündigt hat. Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Diese Taufe, dieses neue Leben, das hat Jesus euch an diesem Tag geschenkt, als ihr an ihn geglaubt habt, als ihr seiner Botschaft geglaubt habt. Ihr bekennt, Jesus hat mir alle Sünde abgewaschen, und ich habe ein neues Leben von ihm bekommen. Und wir taufen euch heute mit Wasser. Wir haben nicht die Macht, neues Leben zu schenken. Die Taufe, die wir heute sehen, die ist ein Ausdruck, die ist wie ein Bild von dem, was Jesus in euch drinnen schon gemacht hat. Das ist es, was wir dadurch bestätigen. Wir machen öffentlich, was innen drin in eurem Herz unsichtbar passiert ist, an dem Tag, als ihr gläubig wurdet. Und vielleicht für euch alle, die ihr zuschaut, die Taufe ist eine Einladung. Die Taufe, das, was die heute bezeugen, ist auch eine Einladung an dich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du deine Sünde schon erkannt? Hast du gemerkt, wer du bist? Merkst du schon, dass du einsam und allein im Licht Gottes stehst? Und ist es dir vielleicht unangenehm? Ich weiß nicht, was deine Lösung ist. Die Menschen haben alle möglichen Lösungen für ihre Schuld. Man ignoriert sie einfach gekonnt. Man redet seine Sünde klein, man schiebt es auf andere oder sonst irgendwas. Aber das wird nicht immer funktionieren. In diesem Leben kriegen wir das vielleicht noch hin, aber irgendwann wird dieses Leben aufhören und dann werden wir gerade stehen müssen. Irgendwann müssen wir mit unserer Schuld rechten. Und Jesus will sich gerne zu dir stellen. Er stellt sich zu den Sündern und er stellt sich an deinen Platz. Er nimmt dir gerne deine Last ab. Frag ihn doch einfach. Jesus hat noch niemals einen Menschen abgewiesen. Wer zu ihm kommt, den wird er niemals hinausstoßen. Frag ihn. Und dann, an dem Tag, wenn du seiner Botschaft glaubst, wenn du ihn fragst, dann wird er mit dir genau das tun. Er wird dich mit Heiligen Geist taufen und du wirst dieses neue Leben bekommen. Dein altes Leben wird vorbei sein und du wirst eine neue Kreatur sein. Das ist es, was die Täuflinge heute bekennen, dass sie genau das erlebt haben. Deswegen fragen wir sie auch, glaubst du daran? Und sie sagen dann, ja, ich glaube. Und auf diesen Glauben hin taufen wir sie, weil sie das erlebt haben, weil sie Jesus kennengelernt haben. Ich wünsche euch, dass ihr das auch erlebt in eurem Leben. Und die, die das schon erlebt haben, erinnert euch daran. Denkt darüber nach, schaut auf eure Sünde und bringt sie nochmal ganz bewusst vor Jesus, damit ihr erlebt, wie gut und wie freundlich er ist und wie gerne er zu euch steht.